NDR Info. Forum am Sonntag.
Moin, Peters.
Guten Tag, guten Tag.
Ich hätte gerne dieses Hefe. Das ist auch.
Ja, ein Erfolg und Dinkelfisch.
Ja.
Leif Petersen steht im Reformhaus Naturpark in Hamburg hinterm Kassentresen. Ein dunkelblonder junger Mann mit Brille und kariertem Hemd.
Und 75 Cent für Sie zurück. Oh,
Leif Petersen lächelt. Er freut sich, wenn Kunden ihn persönlich ansprechen und mit seiner Bedienung zufrieden sind. Der 30-Jährige hat die mittlere Reife und inzwischen 3 abgeschlossene Lehren hinter sich. Eine als sozialtherapeutischer Assistent, eine als Gärtner und vor kurzem die als Verkäufer im Fachhandel für Reform- und Diätwaren. Endlich hat er hier den passenden Arbeitsplatz gefunden.
Autismus. Ein anderer Blick auf die Welt. Von Ursula Storost.
Ja, so ein kleines Ambiente. Es ist auch die ruhige Atmosphäre. Wenn ich andere Läden betrachte, dann ist da mehr Hektik drin. McDonald's ist das schlechteste Beispiel, aber da piept es immer und das ist für mich Reizüberflutung.
Aber auch an Leif Petersens Arbeitsplatz geht es alles andere als ruhig zu. Der Laden ist voll, die Chefin ist unterwegs und der junge Mann ist heute allein. Er hat viel zu tun, muss Fragen beantworten, kassieren, beraten.
Ja, ich wollte Koriander haben.
Ja,
finde ich den.
Zeige ich Ihnen gerne.
Seit Leif Petersen sich erinnern kann, war er anders als die anderen. Die Schule erlebte er als langweilig. Seinen Lehrern und Mitschülern mochte er nicht in die Augen sehen. Er wusste nicht mal, wie er sie richtig ansprechen sollte. Mit 25 Jahren ging er zu einer psychologischen Beratungsstelle. Die Diagnose lautete Autismus.
Und das ist für mich eine Erleichterung und auch für meine Familie, das zu wissen, ja, und auch für meinen Arbeitsplatz. Es hat mir einfach Druck genommen, zu wissen, ich ticke ein bisschen anders als die anderen. Ja.
In seinem Leben braucht Leif Petersen klare Strukturen. Auch deshalb liebt er die Arbeit in seinem Reformhaus.
Ich habe das zum Beispiel im Brotregal, dass ich auch immer die Brote jeden Tag gleich hinlege. Das ist meinetwegen ein Schwabenbrot haben wir zum Beispiel. Das liegt immer oben links in der Ecke.
Daneben das Sonnenblumenbrot, Vollkorn mit Dinkel, direkt darunter. Seit einiger Zeit hat er eine eigene Wohnung. Auch da gibt es kein Durcheinander und keine Experimente.
Räumen zum Beispiel nie um. Also das bleibt immer so bestehen, wie es da steht. Und stört mich auch nicht. Ich habe keinen Anreiz, irgendwie das umräumen zu müssen.
Leif Petersens größtes Problem ist, wie er sagt, sein Perfektionismus. Damit stellt er sich oft selbst ein Bein. Da wird es zum Drama, wenn bei der Abendabrechnung in der Kasse 2 Cent fehlen.
Ich möchte alles richtig machen, aber ich weiß auch, dass es nicht geht.
An der Universität Hamburg arbeitet André Zimpel. Er ist Professor für Sonderpädagogik. Seit fast 30 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Autismus. Einem Phänomen, das vor mehr als 70 Jahren zum ersten Mal beschrieben wurde.
Als ich in den 90er Jahren hier in Hamburg mit meiner Professur begann, war die Diagnose Autismus oft noch ein Urteil, dass dieses Kind unbedingt in die Sonderschule muss und auch eher als geistig behindert gilt. Deshalb war man sehr vorsichtig mit dieser Diagnose.
Heute, so André Zimpel, weiß man, dass Autismus nicht zwingend mit geistiger Behinderung oder Lernbeeinträchtigung einhergeht.
Sondern man geht davon aus, dass es ein breites Spektrum gibt und dass sogar Hochbegabungen mit Autismus vereinbar sind.
Das war ein langer Weg. André Zimpel erinnert an Leo Kanner, einen in den USA lebenden Psychiater, der 1943 zum ersten Mal die Symptome des kindlichen Autismus beschrieb. Jene Mütter, die diese Fachzeitschriften lasen, das Verhalten ihrer eigenen Kinder wiedererkannten und sich an Kanner wandten, waren allesamt gebildete Frauen.
Und Frauen standen in den 40er Jahren, wenn sie gebildet waren, unter dem Verdacht, gefühlskalt zu sein. Und dieses Dogma hat da durchgeschlagen.
Schuld am kindlichen Autismus, ließ Kanner verlauten, seien die Refrigerator Mothers, die Kühlschrankmütter, die ihren Kindern nicht genug Liebe geben. Mittlerweile weiß man, dass die Erziehung für die Entstehung von Autismus keine Rolle spielt. Aber die genauen Ursachen sind nach wie vor unklar.
Autismus-Spektrum-Störungen sind in der Regel genetisch verursacht, können aber auch durch toxische Einwirkungen während der Schwangerschaft erzeugt werden und eben auch durch verschiedene Arten von Hirnverletzungen, aber auch insgesamt durch Stoffwechselstörungen, also sogar Störungen des Stoffwechsels im Darm können zu Autismus führen.
Autismus hat viele Gesichter und Ausprägungen. Was für den einen Menschen zutrifft, muss nicht auf andere zutreffen. Aber ob mit oder ohne Autismus, alle Menschen sehnen sich nach sozialen Kontakten, nach Freundschaft und Liebe.
Man dachte lange Zeit, Menschen mit Autismus sind ungesellige Einsiedler, die stumpfsinnig sind und überhaupt andere nicht wahrnehmen. Also die neurowissenschaftlichen Ergebnisse belegen jedoch, dass Menschen unter Bedingungen von Autismus eher hypersensibel sind, sogar sozial hypersensibel. Das Problem ist, dass eben die Reize sie oft überfordern, sodass sie sie nicht einordnen können. Also sie sind nicht unempfindlich, sondern eher überempfindlich.
Christine Preismann hört gerne Weihnachtslieder. Auch im Frühling, im Herbst und mitten im Sommer.
Das Weihnachtsfest war schon immer eine große Vorliebe von mir. Ja, und irgendwann hat sich das Interesse für Weihnachten dann eben ein bisschen ausgeweitet und ging dann halt eben auch auf Weihnachtslieder, auf die Stimmung, auf die Gerüche, auf das Weihnachtsfest als solches, alles, was damit zu tun hat. Und das begleitet mich das ganze Jahr hindurch und das dient mir auch immer wieder als Entspannung, gerade in schwierigen Zeiten.
Ob auf Geschäftsreise, im Urlaub oder zu Hause, Christine Preismann liebt Weihnachtsbücher und Weihnachtsmusik. Die promovierte Medizinerin, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie, ist 46 Jahre alt und arbeitet in einem Krankenhaus. Nebenbei schreibt sie Bücher und hält Vorträge. Christine Preismann ist ein Mensch mit Autismus.
Also ich hatte sehr viel Glück gehabt im Leben, muss ich dazu sagen. Ich hatte das Glück, dass ich mir rechtzeitig das richtige Studium ausgesucht hatte. Die Medizin war schon immer ein großer Wunsch für mich. Und ich hatte das Glück, dass es damals noch den Medizinertest gab und wenn man den sehr gut machte, spielte die Abiturnote keine Rolle.
Das ersehnte Medizinstudium passte dann perfekt zu ihren Vorlieben. Ein klar strukturierter Wochenplan, genaue Anweisungen, was zu lernen ist. Keine Textanalysen oder Interpretationen.
Autistische Menschen sehen in aller Regel die Details, können aber nicht so wirklich den Zusammenhang erkennen. Und das ist eben auch so der Grund, weshalb das mit Texten oder zum Beispiel auch mit Filmen so schlecht geht. Also ich kann dann unheimlich gut kleine Fehler erkennen, so in Texten, in Manuskripten. Aber das ist dann schwierig, wenn ich den Zusammenhang erkennen soll, gerade bei Romanen oder bei anderen Dingen, wo es eben auch um Beziehungen geht.
Mit ihren Patientinnen und Patienten im Krankenhaus kommt Christine Preismann gut zurecht. Und auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Solange klare Ansagen gemacht werden.
Also wenn man mir zum Beispiel sagt, um 18 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt. Und sowas nehme ich auch heute noch immer wörtlich. Auch dann, wenn ich das Zitat inzwischen kenne, aber es gibt eben so viele andere Situationen, wo ich solche Redewendungen noch nicht kenne.
Fünf gerade sein lassen, Schwamm drüber, links liegen lassen. Solche Ausdrücke sind für sie mehrdeutig und verwirrend.
Oder auch, wenn sich irgendwas kurzfristig verändert, das bringt mich immer wieder in sehr großen Stress und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten.
Aber das größte Problem in ihrem Leben, sagt sie, sei, dass sie allein sei. Seit sie vor einem Jahr vom Elternhaus in eine eigene Wohnung gezogen ist, sei sie noch stärker mit ihren Sehnsüchten und ihrer Unfähigkeit konfrontiert, sich mit Menschen anzufreunden.
Bei der Arbeit habe ich Kontakte natürlich so zu den Kollegen oder auch zu den Patienten. Aber wenn ich nach Hause komme, dann bin ich halt eben alleine. Und das ist schon ein großes Problem, ja. Und das ist auch der Teil, wo ich sagen muss, das ist eine große Enttäuschung in meinem Leben, dass es da keinen Partner gibt, dass es keine Kinder gibt, dass es ja eigentlich auch nicht wirklich eine Freundin gibt.
Um sich über solche Dinge austauschen zu können, sich Mut zu machen und gegenseitig zu helfen, müssten Menschen mit Autismus sich vernetzen, sagt Christine Preismann. Sie selbst engagiert sich in Selbsthilfegruppen und Vereinen.
Weil man nur dann, wenn man gemeinsam kämpft, auch wirklich erfolgreich sein kann.
Eine Tagung in Hamburg. Betroffene, Arbeitgeber und Sozialverbände sind zusammengekommen, um über Autismus und Arbeitsplatz zu diskutieren. Veranstalter der Tagung ist unter anderem der Verein Autismus Deutschland. Vorsitzende ist Maria Kaminski. 1970 fanden sich betroffene Eltern zusammen, weil sie für die speziellen Probleme mit ihren Kindern keine Ansprechpartner und noch weniger Hilfe fanden. Maria Kaminski kam 1976 dazu.
Als wir die Diagnose für unseren kleinen Sohn hatten, habe ich natürlich gefragt, wo sind denn die erwachsenen Menschen mit Autismus? Und dann habe ich gemerkt, dass sie verwahrt wurden in den Psychiatrien bzw. in den großen Anstalten. Und sie waren mit Medikamenten versorgt und wurden ruhig gestellt. Sie hatten keine Teilhabe an der Gesellschaft und hatten auch keine Möglichkeit zu arbeiten.
Maria Kaminski, resolut und durchsetzungsfähig, begann mit den anderen Eltern gegen diese Ausgrenzung zu kämpfen. Die Vereinsmitglieder verhandelten mit Behörden, Krankenkassen und Politikern. Im Laufe der Jahre gründete Autismus Deutschland Therapiezentren und Wohneinrichtungen und entwickelte Konzepte für Menschen mit Autismus.
Sie haben ja oft nicht die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich zu vernetzen, so wie wir das am Wochenende machen, dass wir jemanden anrufen und sagen, gehst du mit mir ins Kino? Das genau können Autisten nicht.
Als Mutter denkt man immer daran, wie es mit dem Kind weitergeht, wenn man einmal stirbt, sagt Maria Kaminski. Ihr Sohn ist inzwischen 40 Jahre alt. Er arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen und wohnt noch zu Hause. Und er ist ein musikalisches Genie mit einem absoluten Gehör.
Das bedeutet aber nicht, dass er als Berufsmusiker arbeiten kann, weil ihm ist ja immer nicht danach. Und wenn er dann um 20 Uhr zum Beispiel spielen müsste, ist aber gerade nicht in der Verfassung oder in der Lage oder sieht sich vielleicht lieber gerade den aufgehenden Vollmond an oder so, dann kann ich ihn nicht dazu bewegen, zu spielen, auch wenn die Gesellschaft das von ihm verlangt. Das ist eben seine spezielle autistische Behinderung, in der er sich befindet. Und das haben wir zu respektieren.
Ja, eine Frage, die ich als nächstes gestellt hätte.
Auf der Tagung referiert auch Dirk Müller-Remus. Der Betriebswirt hat einen inzwischen erwachsenen Sohn, der Forstwirtschaft studiert. Mit 14 Jahren bekam dieser eine Autismusdiagnose.
Wir haben einfach gemerkt, er ist ein bisschen anders. Er hatte große Probleme, sag mal, im Alltagsgeschehen. Das hat gar nicht wirklich gut funktioniert. Dafür hat er aber auf der anderen Seite riesige Talente im künstlerisch-musischen Bereich gehabt. Das heißt, Autisten haben in der Regel besondere Befähigungen, die aber auf dem schmalen Feld gut zur Geltung kommen.
Trotz solcher Begabungen, das stellte Dirk Müller-Remus im Kontakt mit anderen Betroffenen bald fest, erhielten Menschen mit Autismus wenig gesellschaftliche Anerkennung.
Mein Initialerlebnis hatte ich, als ich eine Selbsthilfegruppe besucht habe. An dem Tag ging es um das Thema Autismus und Arbeit. Und da sollten nun 25 Autisten ihren beruflichen Werdegang vorstellen. Und nachdem alle durch waren, obwohl sie durchweg Abitur hatten, hatten studiert, einige hatten sogar promoviert, am Schluss war klar, alle waren arbeitslos. Und das war für mich so eine Initialzündung, wo ich gesagt habe, hier muss man was tun. Das kann nicht sein, dass die Gesellschaft solche wertvollen Menschen einfach außen vor stehen lässt.
2011 gründete Dirk Müller-Remus das Unternehmen Auticon. Autismus Consult, eine IT-Beratungsfirma. Von derzeit 103 Mitarbeitern der Firma sind 78 Menschen mit Autismus. Sie arbeiten als IT-Berater und Entwickler. Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg positiv.
Also das fängt schon mal an mit dem Thema Ehrlichkeit. Autisten sind gnadenlos ehrlich. Das ist gerade bei kritischen Projekten oder bei geheimen Projekten durchaus von Nutzen. Ja, wenn also Leute da sind, die unbestechlich sind. Zweitens, die Autisten haben sowas wie so ein intrinsisches Qualitätsbewusstsein. Das heißt, sie suchen eigentlich gar keine Fehler, sie sehen sie einfach.
Das Unternehmenskonzept ist offenbar aufgegangen. Inzwischen hat Auticon Niederlassungen in vielen deutschen Städten. Menschen, deren Spezialinteresse im IT-Bereich liege, seien für Qualitätsmanagement, Datenbank- und Softwareentwicklung einfach unübertroffen, schwärmt der Auticon-Chef.
Autisten sind begnadete Mustererkenner, die einfach in der Lage sind, aus großen Datenmengen Strukturen abzuleiten und auch neue Ideen zu entwickeln.
Alle Consults arbeiten bei auswärtigen Kunden, bei Firmen aus Industrie- und Dienstleistungsbranche. Das bedeutet, die jeweiligen Unternehmen müssen sich auf Menschen mit Autismus einstellen. Und die Menschen mit Autismus müssen mit immer neuen Kollegen und Arbeitsbedingungen klarkommen. Damit das funktioniert, arbeiten bei Auticon sogenannte Jobcoaches.
Simone, du hast dich jetzt ja gerade mit den anderen Consultants in der Gruppe besprochen. Wie ging es dir denn da in der Gruppe? Hat dir das gefallen mit den anderen Leuten oder gab es da irgendwelche Schwierigkeiten?
Eine von ihnen ist die Erziehungswissenschaftlerin Johanna Blunk. Die junge Frau sieht sich als Vermittlerin zwischen den Menschen mit Autismus und den Kunden.
Die meisten Probleme sind so erstmal ganz kleine Probleme, also die für den Consultant jetzt erstmal ganz groß erscheinen. Zum Beispiel, wenn das im Büro einfach zu laut ist, so, da kann man dann auch weiterhelfen mit bestimmten Kopfhörern. Da haben wir so Kopfhörer, die Geräusche rausfiltern. Oder manchmal gibt es dann auch die Möglichkeit, irgendwie räumlich noch was zu verändern, da vielleicht noch eine kleine Wand dazwischen zu schieben. Da gibt es eigentlich auch immer Lösungen.
Und wie läuft das bei dir jetzt?
Johanna Blunk ist der Jobcoach der IT-Spezialistin Simone Kempf. Einmal in der Woche, bei Bedarf auch öfter, trifft sie sich mit der 36-Jährigen. Dann geht es um Zufriedenheit am Arbeitsplatz, um Probleme mit Kollegen. Simone Kempf hat vor 4 Monaten bei Auticon angefangen.
Weil Auticon eben mit den Jobcoaches eine Art Adapter anbietet und mir dann ermöglichen, in einem Betrieb zu arbeiten, obwohl ich da prinzipiell nicht besonders gut reinpasse. Und das war halt sonst immer so das Problem. Wenn man nicht gut reinpasst, das wird einmal zum sozialen Stress und man kommt ständig in diesen Erklärungszwang.
Junge Menschen mit Autismus auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, ist ein Anliegen des Berufsbildungswerks in Hamburg. Meistens ist das gar nicht so schwer, sagt Geschäftsführer Wolfgang Lerche. Knapp 40 junge Leute aus dem Autismus-Spektrum werden derzeit vom BBW unterstützt.
Ehrlich gesagt ist das weniger, als wir das befürchtet haben, diese Ressentiments, weil die Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, wissen, dass wir vor Ort sind, dass unsere Ausbilder in den Betrieb sagen auch gehen, dort mit unterstützen.
Die Betriebe, so Wolfgang Lerche, müssten eben genauso Hilfe erhalten wie die jungen Leute. Wenn Job und Person nicht zusammenpassten, müsse man offen darüber reden. Dann fände sich immer ein anderer Arbeitsplatz. Schwieriger sei es da mit der Berufsschule, ergänzt Ina Jahnke vom BBW. Berufsschüler aus dem Autismus-Spektrum finden die Schule meist öde. Sie seien oft unterfordert, beteiligten sich nicht und schalteten einfach ab.
Ich habe dem Auszubildenden dann erzählt, er soll bitte so tun, als ob ihn der Berufsschulunterricht interessiert. Und habe mit ihm auch Stunden vereinbart, wie viele Stunden von dem Berufsschulunterricht er dann bitte so tut, als ob. Und prompt kam ein Anruf der Berufsschullehrerin, die gefragt hat, was wir mit dem Teilnehmer gemacht haben. Er hätte seine Aufgaben erledigt, er hat seinen Mitschülern geholfen und hat auch noch die Lehrerin korrigiert.
So, hier ist mein Raum. In diesem Raum untersuche ich Kinder. Kommen Sie mal rein.
Das Werner-Otto-Institut in Hamburg ist auf Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Hierher kommen Eltern, wenn sie meinen, dass ihre Kinder anders sind als andere Gleichaltrige. Anne Schröder ist die leitende Psychologin am Institut für psychologische Ambulanz. Zu ihr kommen auch junge Menschen mit Autismus. Aber eine Diagnose ist schwierig, sagt sie.
Wir haben kein Instrument, was einen Autismus hundertprozentig feststellen kann. Wir haben Instrumente, die halt autistische Verhaltensweisen darstellen können. Letztendlich ist das die Kunst des Diagnostikers, das rauszufinden.
Oft ist Anne Schröder unsicher. Ist es Autismus oder zum Beispiel eine Sprachentwicklungsstörung?
Das kann dann auch sehr einschränken in der Interaktion. Auch das ist ein Teil der Autismus-Spektrum-Störung. Und das sieht dann manchmal ähnlich aus und lässt sich schwer unterscheiden.
Die Psychologin beobachtet ihre Patienten beim Lesen, Spielen und Kommunizieren. Sie achtet auf Mimik und Gestik und auf den Blickkontakt.
Das heißt aber noch nicht, dass ich damit sicher die Diagnose Autismus stellen kann. Und so mache ich im Grunde eine Ausschlussdiagnostik. Also überlege, was alles könnte denn zu so einem Verhalten führen, um eben nicht da auch im Fehlschluss aufzusitzen, dass ich etwas als autistisch bezeichne, was eigentlich eher eine Reaktion ist auf besonders schwierige Umstände oder andere Sachen.
Letztendlich wüssten die Forscher bis heute nicht, was Autismus eigentlich ist.
Wir sehen bestimmte Verhaltensweisen, die können wir gut beschreiben. Aber was da tatsächlich passiert in dem Gehirn der Menschen, in dem Erleben, ich weiß es nicht genau.
Etwa 1 Million Menschen mit einer Autismusdiagnose leben derzeit in Deutschland. Und die Diagnosen nehmen zu. Anne Schröder hat die Vermutung, dass alle möglichen Verhaltensweisen, die aus der Norm fallen, in die Schublade Autismus-Spektrum gesteckt werden. Deshalb sei eine generelle Frage:
Wo sehe ich die Grenze zwischen dem, was wir als nicht autistisch oder normal bezeichnen oder besonders auffällige Persönlichkeit und wo sage ich, das nennen wir eine Störung oder Krankheit oder ein Problem.
Hajo Zeng steht vor dem Bahnhof in Hamburg-Altona. Seine khakifarbene Wollmütze hat er tief ins Gesicht gezogen. Um ihn herum Leute mit Rollkoffern, Radfahrer, quengelnde Kinder. Am Busbahnhof gegenüber Trauben von Menschen, ankommen und abfahren. Dieser Lärm ist seine Sache nicht. Hajo Zeng ist sichtlich genervt.
Ich sag mal, normalerweise ist es so, dass ich mit so einem Gewusel, so einer Lärmkulisse relativ gut umgehen kann, indem ich mich abkapsel. Also ich könnte mich jetzt hier hinstellen und ein Buch lesen. Das würde wunderbar funktionieren.
Wenn er konzentriert lesen würde, dann könne er aussteigen aus der lauten Wirklichkeit. Aber jetzt soll er ja ein Interview geben.
Ich muss mich dann wirklich darauf konzentrieren, dass ich eben Ihnen folge, wenn Sie was sagen und eben nicht irgendwie jetzt auf dem Bus höre oder das Skateboard, was gerade vorbeigefahren ist oder die Stimmen, die dann hier und da was sagen. Das strengt mich sehr, sehr an. Das erfordert sehr viel Konzentration für mich.
Hajo Zeng ist 53 Jahre alt. Mit Ende 20 studierte er Mathematik. Da lag schon ein Leben voller Schwierigkeiten hinter ihm.
Ich habe im Grunde genommen auch schon im Grundschulalter Tage damit verbracht, irgendwelche Formeln zu entwickeln. Das war damals in Freiburg. Da bin ich dann da irgendwie entweder an die Uni gegangen oder ins Fraunhofer-Institut, um dort dann Leute zu finden, mit denen ich mich dann unterhalten konnte über die Formeln, die ich da entwickelt hatte. Und sowas habe ich halt gemacht.
Mit den Themen, die Gleichaltrige begeisterten, mit Spielzeugautos und Piratenschiffen, später dem ersten Mofa oder ersten Flirt, konnte er nichts anfangen. Er verstand nicht einmal, was die anderen meinten. Während des Studiums bekam Hajo Zeng Depressionen. Der Therapeut bescheinigte ihm, dass er als autistischer Mensch in der Welt stehe. Zunächst ein Schock.
Obwohl es schon noch von Anfang an eigentlich insofern eine Erleichterung war, als für mich einfach sehr viel erklärt hat. Also ich habe nicht mehr diesen Kampf geführt, warum klappt das nicht, warum kann ich mich so schlecht konzentrieren, wenn ich mit Leuten rede, warum kann ich mir Gesichter nicht merken, warum erkenne ich die Leute, mit denen ich täglich zu tun habe, warum erkenne ich die nicht wieder, wenn ich sie treffe und warum kann ich niemand in der Kneipe kennenlernen beispielsweise.
Hajo Zeng geht festen Schrittes vom Altonaer Bahnhof die Hauptstraße hoch, hinein in ein Einkaufszentrum. Hinter dem Eingang schlägt einem heiße Luft entgegen.
Fängt schon mit dem Hitzeschock an hier im Eingang.
Es ist hallig, drängelig und laut. Kein Ort für Hajo Zeng.
Also was hier irgendwie sehr störend ist, ist, dass es alles offen ist. Man kann die ganzen Geräusche hören, das Geschirrgeklapper von den Leuten, die unten essen und dir wieder fiebst. Wenn ich das so Geschirrklappern höre, eine Gabel oder sowas, also so, das visualisiert sich bei mir dann auch, als ist wirklich eine Information, die reinkommt, die ich dann auch wirklich so bewusst auch wahrnehme. Dann sehe ich eine Gabel, die irgendwie dann da drauf klonkt.
Einkaufen könnte er hier niemals, sagt er. Seine Einkaufsläden kennt er in- und auswendig. Er kauft meist die gleichen Produkte, gleiches Aussehen, gleiche Marke. Wenn die gerade ausverkauft sind, gerät er in Stress. Zum Beispiel die Milch mit der braunen Kuh drauf.
Früher war das halt eben so, dass ich dann in solchen Situationen dann oft unverrichtete Dinge gegangen bin. Und inzwischen geht das irgendwie besser, aber es ist halt immer noch eine sehr intellektuelle Leistung zu sagen, okay, das ist eine Milch und das ist eine Milch. Im Grunde genommen ist es egal, welche von beiden ich nehme. Aber von meiner Wahrnehmung her sind es zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wie wenn ich irgendwie jetzt so sagen würde, ich möchte eigentlich ein Brot einkaufen, aber weil es kein Brot gibt, kaufe ich stattdessen eine Banane.
Hajo Zeng geht es heute gut. Der studierte Diplom-Informatiker arbeitet als IT-Experte in der Hamburger Staatsbibliothek und lebt in einer festen Beziehung. Vor 7 Jahren hat er den Verein Outworker gegründet, der Menschen mit Autismus das Leben erleichtern soll. Mit Workshops, Öffentlichkeitsarbeit und Coachings.
Das ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema beim Thema Autismus, dass einfach Autismus an sich nicht bedeutet, dass man sich jetzt besonders schlecht fühlen muss. Es bedeutet auch nicht, dass man intellektueller Überflieger ist oder sowas, sondern da hat man einfach eine große Variation auch im eigenen Leben. Und es hängt sehr stark davon ab, wie man das selber sozusagen hinbekommt, mit sich selbst, mit seinem eigenen Anderssein umzugehen, was dann am Ende dann rauskommt.
NDR Info, Forum am Sonntag. Autismus. Ein anderer Blick auf die Welt. Von Ursula Storost. Es sprach Sonja Schilowitzki. Technik Ulrike Nölle. Regie Anja Brandt. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.